Geht es schon wieder los, dass man sich schon wieder ärgern muss?
Ich bin stinksauer, wie hier gearbeitet
wird. Aber warum machen wir denn heute kürzer als sonst?
Weil hier Dingens, Philipp hat doch gerade gesagt, ja, 45 Minuten oder so, der hat uns schon die Sende, das geht nämlich schon los.
So ist Anfang des Jahres,
ne? Wird direkt
das
die Sendezeit.
Das ist Neid, weil, so, ne? Weil ja. Wir ein ganz gutes Jahr hatten eigentlich. Wusstet ihr übrigens, wenn man so Weihnachten hat, ne?
Ja.
Dann liest man ja Dinge, die man normalerweise, also man liest keinen Fußball, weil ja auch kein Fußball stattfindet. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Nein. Kannst du dich noch an Claudia, könnt ihr euch noch an Claudia Nolte erinnern?
Ja, natürlich mit diesem Rüschenkragen.
Ja. Ja. Weißt du, wie die jetzt heißt? Die hat nämlich, die ist geschieden, hat neu geheiratet
ja. Und
hat jetzt einen neuen Namen.
Degowski. Nein.
Ähnlich. Sie heißt jetzt Claudia Crawford.
Wirklich?
Ja.
Boah. Das ist toll, das ist vielversprechend.
Alles richtig gemacht.
Ja, also wirklich, oder? Claudia Crawford. Wobei das natürlich, wenn du den Namen liest und sie dann plötzlich an der Türe steht, ist natürlich schon so ein Stück weit auch die Enttäuschung vorprogrammiert. Ne? Es sei denn, die hat jetzt hinten raus nochmal richtig, was ich für unrealistisch halte. So, wir haben jetzt, pass auf, jetzt an alles neu in diesem Jahr. Ich bin jetzt plötzlich die ordnende Hand in diesem Podcast und begrüße Sie, liebe Hörer von Fußball MML, zu einer ganz neuen, zur ersten Folge dieses Jahres.
Und zwar sozusagen der Big Blind, der einmal rumgegangen ist.
Ja, genau. Ja, ja, genau. Zu Fußball MMM. Und das nämlich aus gutem Grund. Den, das kann man wirklich sagen, Mike, von allen verhassten Lukas Vogelsang, die haben wir wirklich alle gehasst. Da ja. Muss man ja sagen.
Ja.
Das ist ja wirklich nur, da haben wir alle gesagt, weg damit.
Klugscheißer.
Ja, ekelhaft, Wortwitze.
Karlauer, Wortwitze.
Karl, ekelhaft. Den haben wir entsorgt. Der ist jetzt, wo ist der eigentlich? Neuseeland,
der ist,
ne?
Hier mit Kim.com.
Ja.
Sehr gut. Verschanzt er sich ja. In Neuseeland.
Ja, den haben wir entsorgt und wir haben jetzt endlich mal jemanden mit Fußball, Fachverstand und Sachverstand hier. Und zwar unser Gast, Sie erkennen ihn an der Stimme.
Hallo.
Marcel, seht ihr schon am Hallo?
Schon
ja.
Sofort.
Ja, ja, also genau, so wie man den Chantre am ja. Geschmack erkennt, ja. Marcel Janssen sitzt.
Ja, bei moin, wäre verwirrend gewesen jetzt.
Ja.
Das stimmt. Und die erste Frage, die ich immer schon mal stellen wollte, Marcel, bevor wir jetzt hier gleich anfangen, du wirst ahnen, was ich dich frage: Warum hast du den Fußball nie geliebt und was machst du dann hier?
So.
Ja, ihr habt mich ja eingeladen, ne?
Also, ach so, ja, stimmt. Ja, jetzt muss man jetzt auch sagen, ne? Jetzt haben wir schon so ein Stück weit das Geheimnis gelüftet.
Ja.
Ja, also pass auf, wir ziehen uns jetzt wieder auf unsere Rollen zurück. Also ich bleibe auch in diesem Jahr der pöbelnde Assi. Assi, der ja. Prolet, der Kosmoprolet, der weitreisende Kosmoprolet, der von überall herkommt, um euch Flüche aus aller Welt zu präsentieren. Und Mike bleibt die ordnende Hand und der eigentlich der Moderator dieser Sendung.
Und vor allen Dingen müssen wir einmal hier ein bisschen für Fame sorgen für Thomas Schmidt, weil bevor die Musik hier losgeht,
ja.
Hat Thomas Schmidt was gebastelt. Nämlich ein
Mein MML.
Welcher Thomas Schmidt denn? Tommy Schmidt oder welcher?
Nee, hier von Twitter. Ich weiß nicht, ob er Tommy Schmidt heißt.
Nee, das ist nicht Tommy Schmidt. Das,
macht es gibt, aber auch irgendwas mit Medien.
Es ist echt erstaunlich. Es gibt wahnsinnig viele intelligente junge Männer, die in den Medien arbeiten, die Thomas Schmidt heißen. Ich kenne alleine drei. Tommy Schmidt.
Mein MML.
Wunderschön.
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 So, und damit wieder zu unserer Fanfare.
Jetzt die Werbung, oder?
Genau. Ja,
jetzt kommt die richtige Musik.
So. Und damit herzlich willkommen, hier ist Fußball MMM und zwar die 20. Folge von Fußball MML, heute als Fußball MML mit Marcel Janssen.
Moin.
Mit Micky Beisenherz. Das Gute an MML ist, dass ich mich tatsächlich jetzt wirklich zuletzt nennen kann, weil ja. Es ja immer sonst Micky, Mike und Lukas heißt.
Ja.
Jetzt kann ich zuletzt kommen.
Ja, endlich mal.
Ja, ne? Großartig.
Ja.
So, Weihnachten gut gewesen, hoffentlich. Frohes neues Jahr an alle, die uns hören.
Ja, also ich habe viel häusliche Gewalt erfahren, also klassisches Weihnachten.
Das mit dem nervigen Dart ist auch vorbei.
Ah, Wahnsinn, ne? Ich habe wirklich Dart-WM.
Verfettete alte Männer.
Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe wirklich gedacht.
Dann treffen die auch noch immer, ne?
Dann treffen die,
die aus dem Fußball nicht, ne?
Wahnsinn, wirklich, ja. Ja, vor allem die Engländer, ne?
Ja, ja, ja eben, meine ich doch.
Tatsache, ja. Unfassbar. Ich habe ja. Immer gedacht, das wäre so ein Wettbewerb, wo es darum ging, wie viel man so einem fetten Engländer auf den Unterarm malen kann, bis ich irgendwann gemerkt habe, nein, das geht ums Pfeile werfen. Was kommt denn als nächstes? In Erikas Eck werden dann einfach Kameras aufgestellt, dann wird dann zugeguckt, wenn sie am Automaten sitzen und spielen. Hey, der Dicke hat drei Sonnen.
Ne? Das Schöne ist aber, auf Aubameyang ist wenigstens Verlass. Das wenn der Ball richtig noch nicht rollt, ja, kann man immer auf Pierre-Emerick Aubameyang hoffen, ja, und sagen, ja, Mensch, auch du hast ja heute hier deinen Vater und,
ja, Wahnsinn, und
deinen Bruder aus der Laube mitgebracht.
Ja, der ist jetzt, das muss mir jetzt mal einer erklären, was ist denn da jetzt gerade los?
Ne, vor allen Dingen müssen wir mal hier einen Ex-Kicker mal fragen. Du hast ja wahrscheinlich auch schon mit der einen, früher sagte man zu Ernst Huberti-Zeiten, mit dem ein oder anderen Paradiesvogel in deiner Karriere irgendwie sicherlich zu tun gehabt. Wie ist denn das so? Trainingslager ist ja eigentlich eine total abgeschiedene Geschichte und dann kommt er plötzlich irgendwie mit Vater, Mutter, der Oma, der ganzen afrikanischen Bagage da um die Ecke.
Und alle haben einen Pullover von H&M an.
Genau.
Wer meine ich?
Me and my monkey.
Ja. Ja, das ist tatsächlich so, dass ich da auch einige von kennenlernen durfte und es gibt sie auch zum Glück, die Paradiesvögel, weil wir beschweren uns ja sonst immer, dass immer alles gleich ist und nichts los ist. Und aber ich glaube, der Ursprung bei dieser Mentalität ist eigentlich eine ganz schöne. Es sind halt extreme Familienmenschen, die immer in der Entourage einfach reisen. Ich weiß noch die Geschichte von René Adler, wie er über Arturo Vidal geredet hat. Es war genauso. Dann haben da irgendwie in einer Wohnung dann irgendwie 20 Menschen geschlafen und die waren irgendwie Cousins, Cousinen, Familie und die sind dann überall mit hin und
bei Vidal auch, ja?
Ja, das ist bei denen auch so und das ist halt, kann man auch irgendwo nachvollziehen, ne? Wenn man jetzt vergleicht, so wie das Leben dann so in Deutschland ist, im Ruhrpott zum Beispiel, ja, und du kommst dann aus einem anderen Kontinent und da schwenkt halt nur ein bisschen was anderes mit und ist eigentlich prinzipiell positiv. Das ist natürlich dann mal zu Ungereimtheiten kommen kann, weil die dann zufällig im gleichen Hotel gelandet sind. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass es auch ein bisschen zu hoch gebauscht wird. Also ich habe mich dann auch, ist ein Mannschaftssport, wir müssen irgendwie alle auch in gleiche Richtung, auch die Paradiesvögel müssen wieder wissen, wann sie sich in den Mannschaftssport integrieren. Aber in diesem einen Fall finde ich es ein bisschen, merkt man, ist so ein bisschen halt, habt ihr eben schon anmoderiert, eine tote Phase aktuell, weil nichts los ist. Und dann ist halt der Papa, der irgendwo im Hotel da sitzt und den Spieler von Dortmund wahrscheinlich den Schmelle und den Nuri Sahin und wie die anderen Führungsspieler, Julian Weigel und Co., Marco Reus, überhaupt nicht interessiert, ob der jetzt da ist oder nicht, weil der mal kurz zu seinem Papa geht, finde ich nicht so wild jetzt. Da gibt es andere Dinge, das hätte mich dann eher mehr gestört, wo ich sage, das ist noch ein schmaler Grat, ne? Ob man dann in einem Derby dann irgendwie mit einer Maske vor den Schalke-Fans dann jubeln muss. Ja. Das sowas finde ich, wo ich sage, ey, mach doch deinen Jubel und sei auch ein bisschen albern, das ist alles cool. Aber
gut, dann ist aber der Sponsor, sagt der Sponsor natürlich, nee, du machst das schon mal schön mit der Maske weiter. Ne?
Ja, und das ist das nächste Thema, ne? Das muss dann halt auch ein bisschen befreit sein und ist wichtig, dass der Verein auch das wichtige Zentrum ist. Und aber das ist halt mit diesen in Anführungsstrichen Paradiesvögeln. Ich bin froh, dass wir sie haben.
Gibt ja auch nicht mehr so viele. Ne?
Eben. Also ist das ja ist auch das. Und die Genialität ist einfach auch gegeben. Und die Frage ist, wenn der jetzt von heute auf morgen komplett alles abstellt, dann ist der nicht mehr Aubameyang. Ja, ist auch ein Arturo Vidal nicht mehr Vidal. Und ist jetzt ein anderer Typ. Ja. Aber Jupp Heynckes versteht dann halt, mit ihm umzugehen. Und
was ja eh schon erstaunlich ist, ne? Also dass der Jupp Heynckes, der vor ungefähr 10 Jahren bei Gladbach ja eigentlich bei seiner Trainerstation, die ja vermeintlich seine letzte war, ja, den hattest du doch als Trainer
da wahrscheinlich. Das war damals mein Trainer.
Ja. Wahnsinn, ja. Wie erlebst du, also wenn wir jetzt sowieso gerade bei dem Thema sind, wie erlebst du denn das wirst du wahrscheinlich schon nächstes Mal gefragt worden sein, aber ich mach's jetzt trotzdem. Wie erlebst du denn Jupp Heynckes in dieser Karrierephase jetzt, wenn du vor allen Dingen, wenn du es vergleichst mit dem Jupp Heynckes, den du kennengelernt hast?
Ja. Das ist, so oft bekommt man die Frage gar nicht gestellt. Gab's dann mal, weil halt eben, dass viele gar nicht wissen, dass er ja, als er bei Gladbach Trainer war, waren meine Anfänge gerade, kam ich gerade von dem Sommermärchen zurück.
Ja.
Und muss sagen, trotz in Anführungsstrichen des Misserfolges ihn damals schon sehr gefeiert habe als Menschen und als Lehrer, als Fußballlehrer, der einfach, man merkt halt mit jeder Pore, wie er das aufsaugt, dieses Fußballspielen, auch mit seiner internationalen Erfahrung, lange in Spanien gewesen und auch die Inhalte, die du dann auch wirklich machst, also nicht nur das Motivierende oder die spezielle Art, die er hat, sondern auch die Inhalte, die du trainierst, das war schon geil, das war ein geiles Training. Ich glaube aber, und das habe ich dann auch schon mal gesagt, dass ich noch nie, und deshalb habe ich so einen großen und hohen Respekt vor Jupp Heynckes, dass Menschen, die schon so eine große Erfolgsgeschichte nachweisen zu haben, dann im Nicht-Erfolg eine selbstreflektierte Analyse treffen, vollgetankt das Auto auf dem Parkplatz stellen, sagen, ich habe auch was falsch gemacht, weil sonst ich bin eigentlich zu gut, dass die Mannschaft dann da unten rumgurkt und das mitnimmt, Veränderungen in seinem engeren Trainerteam vorgenommen hat dann damals, bevor er dann die Station, ich glaube Leverkusen, ja, Bayern, Leverkusen, genau, ne? Ja. Und das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, ja, wobei ich ihn schon geschätzt habe und wir hatten aus damals, aus Jupp Heynckes Sicht, das würde er vielleicht noch bestätigen, ich weiß gar nicht, was ich da erinnern kann, da hat er ja genug andere große Erlebnisse, das war bei Gladbach dann leider eher im, ja, im Existenzkampf auch, aber dass er eigentlich so ein Problem mit mir hatte und ich wusste das gar nicht und das hatte man dann irgendwann.
Das ist übrigens häufiger so, dass Trainer ein Problem mit Spielern haben, die Spieler selber hat gar nicht so mitbekommen.
Ja, also weil, weil
auf der so Tribüne merken sie es dann.
Olli Neville hatte mich so damals so ein bisschen vorgewarnt, von dem alten Jupp Heynckes, so dass, ne, er sucht sich so dann so seine Spieler, die er dann gerne zu den Nationalspielern machen würde, wenn da welche schon sind, die was er nicht so auf dem Zettel hat, dann ist das so ein bisschen blöd.
Ja.
Das hat sich am Anfang
Gaudino, Yeboah und
ja, also, ne? Ja. So, und das war original, das Thema für Oliver Neville und für mich, dass wir konnten machen, was wir wollten, das war alles falsch.
Ja.
Und ich bin als gebürtiger Gladbacher Rheinländer, glaube ich, der unkompliziertste Typ überhaupt, ich gebe Gas, ich freue mich, ich mochte ihn, ich habe ihn voll abgefeiert sogar, ja, und da gab es aber dieses okay. Problem und das Krasse war aber, dass er dann irgendwann auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Marcel, lass uns alles vergessen und neu anfangen. Okay. Trainer, ich mochte sie schon immer, also was soll man vergessen? Also,
ja, sehr einseitige Geschichte.
Ja, nee, egal und ich sag Trainer, jederzeit, also ich habe ihn bewundert halt auch und bin auch nicht so ein Mensch, wie viele halt auch, gibt's ja heutzutage in der Gesellschaft unabhängig vom Fußball, die ja immer direkt beleidigt sind, weil einer mal dich ein bisschen anstänkert oder du merkst so, ja, der mag mich vielleicht nicht so, das merkst du ja dann auch schnell und dann halt beleidigst du ihn. Und ich kenne das nicht von meiner Erziehung, dann mag der mich halt nicht, das ist halt so. Trotzdem kann ich ihn ja trotzdem mögen. Viele können das nicht, die haben halt vielleicht nicht so dann die Energie zu sagen, stehe ich drüber so. Und für mich war das, ich mochte ihn trotzdem, hab super Training, ich habe mich super wohl gefühlt, hatte eine schwere Verletzung, wo er mir extrem geholfen hat damals übrigens. Meine erste schwierige Verletzung am Knie durch eine Grätsche, wo ich mir Meniskus ein bisschen kaputt gemacht habe und er dann gesagt hat, nein, ausscherben, also mal eben wegmachen und dann 3 Wochen später kannst du wieder spielen, wäre wichtig für uns, aber machen wir nicht. Du bist noch zu jung und da gibt es eine Methode, dass das irgendwie damals in Köln beim Schäfer auf operiert worden, dass das angenäht wird und dann ist wichtig für dich. Das machst du und du nimmst dir die 3-4 Monate, dann ist es schade, es ist blöd auch für mich, aber machen wir.
Auch ungewöhnlich.
Eigentlich. Ungewöhnlich, aber natürlich mit seiner Erfahrung dann und das werde ich ihm nie vergessen. Und haben so ein tolles Verhältnis dann auch beidseitig dann entwickelt und gewöhnt und dann haben wir leider den Turnaround nicht mehr bekommen. Hat noch eine tolle Vorbereitung, sind dann aber trotzdem im Keller hängen geblieben. Dann gab es halt die Trennung, der vollgetankte Wagen, der dann da stand, fand ich mega geil, ja, ohne Groll, sondern wirklich. Und dann muss ich sagen, da bin ich fast vom Hocker gefallen, als ich gemerkt habe, dass der das komplett nochmal gedreht hat. Das, was man ihm nachsagte, genau, ist ja gerade bei dir wie aus der Pistole gekommen, weil jeder weiß, gab es bei Leverkusen, Bayern München nie mehr. Im Gegenteil, die größten Spieler waren seine, nicht weil er das Jupp schleimt niemals, und aber er hat das ausgeblendet und hat irgendwie, würde mich auch mal interessieren. Aber was war so
interessant, weil es heißt doch immer, you can't teach an old dog new tricks.
Ja, aber doch. Aber jetzt wissen wir, warum er der Triple-Trainer ist. Ja. Und warum er sich krass unterscheidet von vielen anderen. Und Jupp Heynckes, was er am ausgeprägt, ich meine, Pep Guardiola, wie sie alle heißen, die können auch alle, die haben wirklich eine geile Idee, Fußball zu spielen. Und das ist weit über Durchschnitt, trainertechnisch gesehen, alles Weltklasse.
Ja.
Aber was Jupp Heynckes on top hat, ist einfach die größte Sozialkompetenz, die man sich vorstellen kann. Das ist ein Jupp Heynckes, kommt hin, unabhängig vom Erfolg, den er jetzt hat, und räumt ja nicht nur mit dem sportlichen Erfolg auf, sondern zieht alle menschlich wieder zusammen.
Da kann ich als Nicht-Bayern-Fan übrigens nur sagen, was eine Scheiße.
Ja,
nee, aber
ja.
Das
Uli Hoeneß und Rummenigge sitzen nebeneinander und lachen. Ne? Also das gab es lange nicht.
Wahrscheinlich hat er auch die wieder vereint. Also,
ja, oh Gott, ja, das, ne? Da muss man, das ist aber eher so Nord- und Südkorea, würde ich mal sagen. Ne?
Absolut. Was ich faszinierend
aber die reden auch wieder.
Was ich faszinierend finde an dem, was du gerade erzählt hast, und wenn man sich dazu nochmal so Bilder auch in den Kopf zurückholt, so wie Jupp Heynckes eigentlich wirkt. Also ja, dass er scheue, zurückhaltende, gar nicht so sehr eloquente in Pressekonferenzen beispielsweise, wenn er Interviews gibt, wenn er mit Menschen spricht, dann denkst du ja eher, ja, so natürlich ein Kind der Öffentlichkeit, aber das hat er im Grunde genommen nie gelernt. Und möglicherweise ist das, was man dann so als, ich will jetzt gar nicht sagen Schwäche, weil muss ja niemand irgendwie vor der Kamera irgendwie super eloquent sein, aber das, was man so als Punkt identifiziert, vielleicht sogar sein großer Vorteil ist, dass er eben zwar in der Öffentlichkeit präsent ist, aber sich eigentlich eher zurückzieht und die Kraft sozusagen aus seiner eigenen Persönlichkeit dann eben rausholt, im Zwischenmenschlichen, weil alle erzählen ja irgendwie, was für ein toller Mensch es ist. Ich meine, Uli Hoeneß wird niemals in seinem Leben was über Jupp Heynckes kommen lassen.
Ja.
So wie ich übrigens auch niemals so, was siehste. Auf dich kommen lassen.
So, das ist es nämlich. Ich habe ja nun wirklich auch keinen Fehler, Mike. Das muss man einfach auch mal dazu sagen. Aber echt keinen Fehler.
Ne? Nee, null.
Gar nicht.
Wirklich. Null, ist mir auch aufgefallen.
Ja, ist, ne, oder?
Ja.
Ja.
Na, aber das ist das Faszinierende an Jupp Heynckes, auch gerade in so einer Generation von sehr präsenten Trainern wie Klopp, wie Mourinho, wie Pep Guardiola, der gerade schon genannt wird. Faszinierend, dass ein so wahnsinnig erfolgreicher Trainer dann eher so introvertiert eigentlich fast schon ist.
Ja, aber das, was du richtig sagtest, diese hohe Sozialkompetenz, das ist ja auch das, was zum Beispiel Ottmar Hitzfeld immer extrem...
Das wäre nämlich genau das zweite Beispiel.
Genau, so zugebilligt wird, dass man auch sagt, dass auch schwierige Teams, wie auch zum Beispiel die 97er Champions-League-Mannschaft der Dortmunder, was ja ein unfassbar komplexer und komplizierter Haufen gewesen sein muss, wenn man so im Nachhinein mal hört, Lupen wie schwer jetzt. Es... Ja, das war das Einfachste von allem. Wie schwer es gewesen sein muss, diesen Haufen bei Laune zu halten, auch mit Lagerbildung, mit Extravaganzen. Sosa, der dich, glaube ich, angeguckt, wenn du sagst, wir laufen jetzt mal, so im Training, wo er dich anguckt, als hätte gesagt, irgendwie, keine Ahnung, schmier dich mit Erdnussbutter ein. Wahnsinn, wie, aber das ist offensichtlich auch das, was heutzutage die Guten von den schlechten Trainern trennt. Und dann kommen wir ja fast ein bisschen wieder zu Mehmet Scholl, der ja bei einer seiner Wutreden, bei seinem bürgerlich-konservativen Manifest.
Ist das schon der Sarrazin des Fußballs?
Ja, genau. Ja, der ja im Grunde genommen ja auch sehr, gar nicht so sehr durch die Blume genau für diese Qualitäten geworben hat, ne? Und implizit ja auch so ein bisschen angedeutet hat, dass es vielen jungen Trainern genau an diesem mangelt. Also eben die Fähigkeit, so ein Gebilde zu moderieren, und nur sich zu sehr auf Spielpläne und Taktiken zu konzentrieren. Du guckst jetzt schon so skeptisch.
Ja, also fand vieles sehe ich auch so. Aber eine Glaubwürdigkeit ist das, warum nachher es umschwenkt in Erfolg und Effektivität. Weil du kannst dich ja nicht vorne hinstellen, auch wenn du es gut verkaufen kannst und wenn dann nichts dahinter steckt. Ne? Und das möchte ich nur mal kurz erwähnt haben. Ich mag Mehmet, ist ein lustiger Typ, er hat auch mal coole Sprüche und so.
Es kommt ein dickes Aber.
Dick ist das Aber ja nicht. Ist halt ein Unterschied, wenn dir Jupp Heynckes was erzählt oder Mehmet Scholl, der bei Bayerns Amateure mal, selbst da, obwohl er der Sohn von Uli Hoeneß ist, dann die Tür gezeigt bekommen hat.
Mehmet Scholl ist der Sohn von Uli Hoeneß?
Ihr wisst, wie ich das
auf
meine.
Auf einer Weihnachtsfeier? Ach nee, das war Franz Beckenbauer.
Reiß sie zusammen, Mike.
Nein, ihr wisst ja, wie ich das meine. Mehmet ist ein cooler Typ und es braucht auch solche Typen, die so ein bisschen polarisieren und so. Aber dann im zweiten Schritt guckt man ja auch mal dahinter und da muss man auch ehrlich sagen, wenn dann jemand, der am meisten jetzt bis jetzt in Deutschland über unsere vermeintlichen Laptop-Trainer und die ganzen Sprüche erfunden hat, ja, Mehmet, keiner wehrt sich dagegen, dass du jetzt auch ein erfolgreicher Trainer wirst. Also, du weißt ja, wie es geht. Also viel Spaß und zeig, was du kannst.
Also gucken Spieler dann schon sehr genau
also, was hat denn der jetzt? Mehmet Scholl wird kein Spieler zuhören, dem Jupp Heynckes schon. Ne? Ja. Das meine ich nicht böse. Das ist einfach authentisch und das ist einfach jemand, der weiß, was er rüberbringt. Mhm. Ne? Und das andere ist halt ein bisschen Comedy und das finde ich auch alles cool und so. Ja. Aber das muss man schon komplett unterscheiden. Und ich glaube, und das ist auch, es gibt aber immer wieder Ansätze, die ich auch bei Mehmet Scholl interessant finde, dass es nämlich nicht wieder zu stark in gewisse Bahnen driftet, dass man immer eben noch das hat, wie im echten Leben. Ja? Ich würde mir manchmal wünschen, eigentlich so ein Jupp Heynckes oder ein Ottmar Hitzfeld müssen Politiker werden, weil dann wird sich endlich mal was passieren. Weil die verstehen ja in kürzester Zeit, wenn die 23 Spieler vor sich haben, das ist der Paulo Sosa, der tickt so. Akzeptiere ich, weiß ich, aber nur wenn er meinen Weg mitgibt, aber ich weiß, wie ich ihm den Weg ermögliche, dass Paulo Sosa sich damit wohlfühlt und demnach auch glücklich ist und ein Teil der Mannschaft wird.
Ja.
Okay. Das ist ja eigentlich so, würde ja die Welt, würde es uns ja viel besser gehen.
Also so viel Individualismus im Kollektiv jemandem zubilligen, solange wie das ganze große Ganze mitzieht.
Ja, und halt nicht eine gewisse Schwelle überschreitet, das wissen die Spieler dann aber auch eben damit eine Größe zu haben, damit umgehen zu können. Mhm. Um ihn dann selber wieder so zu reflektieren, den Spieler, mit so einem Spruch, den nur aber dann auch ein Jupp Heynckes bringen kann, der dann irgendwie Vidal ja irgendwie gesagt hat, unter vier Augen, das passt mir gerade nicht, dein Verhalten gerade als Vorbild.
Ist denn Vidal, den ich jetzt wirklich nicht gut kenne, ist er denn abseits des Platzes genauso, nennen wir es mal vorsichtig, extravagant wie auf dem Platz?
Schon, aber auch, ich glaube, auch gereift. Aber genau wegen, du bist doch als Fußballer...
Gereizt immer, oder gereift?
Nee, gereift. Gereift. Du bist ja als Fußballer auch mit Mitte, Ende 20, wir sind doch nicht alt, auch mit Anfang 30. Du lernst doch, du brauchst doch deine Trainer im Beruf, deine Chefs, die dich irgendwie weiterbringen.
Ja.
Und das ist doch auch normal, dass man da abdriftet. Und aber auch da sieht man einfach, dass diese Spieler unter so einem Trainer dann halt nochmal eine ganz, ganz andere Entwicklung nehmen, auch menschlich. Ne? Ja. Das ist ja das Wichtige, weil irgendwann ist ja der Fußball vorbei, dann geht es ja, ja weiter. Klar. Und dann ist halt cool, wenn du dann irgendwann auch irgendwie für dich den Schritt gemacht hast. Und das kriegen halt Menschen wie Jupp Heynckes oder Ottmar Hitzfeld einfach hin, die einfach verstehen, wir verurteilen jetzt nicht den einen oder anderen, ich verstehe, wie der tickt und ich habe jetzt einen Plan, wie er sich wohlfühlt und kriege das ins Ganze integriert.
Ja.
Und das in etwa, wo alle mit leben können. Das ist natürlich ein Trainerjob ist echt schwierig. Also ich würde es auch nicht einfach so machen können, weil das ist echt schwierig. Und
da würde man doch als Laie sagen, ey, du hast einen Kader vom FC Bayern, mit dem kann mein Hund Meister werden.
Nee, also hat man ja gesehen, es muss auch passen. Ne? Ein Ancelotti, glaube ich, den können wir nicht absprechen, dass das ein guter Trainer ist, sonst wäre er nicht mit verschiedenen Mannschaften Champions-League-Sieger geworden.
Ja.
Aber es gibt dann Grenzen, wenn es dann nicht passt. Mhm. Und dann läuft das Ding direkt nicht. Und klar können die alle kicken, aber die anderen, auch wenn die letzte Saison so ein bisschen... beziehungsweise auch diese im Europäischen, ja, nicht so gut aussieht, nach außen hin können die anderen ja aber trotzdem alle auch ein bisschen vom Ball treten und dann entscheiden schon die paar Prozent wieder, ne, ob Bayern diese Geilheit dann einfach hat, diese Spiele dann auch mal mit 1-2-0 zu gewinnen oder eben halt, wie vorher unter Ancelotti, keine Konstanz
zu haben. Was ja übrigens nicht so leicht ist, wenn du schon 5-mal in Serie Meister geworden bist, dann noch zu sagen, genau, hey, wir wollen jetzt auch noch 6, weil eigentlich ist es doch ganz, ey, nach 5 Meisterschaften ist es ja... ist es dir doch schon fast furzegal. Das ist ja echt Business as usual als Bayern-Spieler.
Aber das ist das Große, was Bayern eigentlich über Jahrzehnte irgendwie immer wieder schafft. Ne? Dass dieser Hunger bleibt.
Immer, genau,
das ja, weil
genau.
Es geht ja immer wieder neu los.
Ja.
Den größten Vorwurf, den ich in Bayern in Anführungsstrichen mache, gab es ja mal eine Phase, wo zum Glück auch mal Dortmund Meister geworden ist, was ja für die Bundesliga gut war.
Ganz schön, ja.
Es ist aber nur, weil man sich nicht mehr eben darüber gefreut hat, dass man eben Meister geworden ist.
Ja, und
dass
man mit Lell und Ottel in der Mannschaft gespielt hat. Ne? So als Beispiel.
Ja, aber ich glaube schon, dass das, ich meine, wenn du 15:30 oder dann, mittlerweile ist es ja am Freitag der erste Spieltag.
Du kommst ja mittlerweile als Fußballer völlig durcheinander, weiß gar nicht mehr, wann ist denn der Spieltag? Jetzt müssen wir jetzt am Mittwoch oder ist es Sonntagmittag? Oder?
Also mittlerweile ist es ja so, dass das Eröffnungsspiel der Bundesliga ist ja immer am Freitag und wird dann irgendwie dementsprechend mit dem Meister angepfiffen und gefühlt bist du dann ja schon als Bayern München wieder 10 Punkte in Front schon am ersten Spieltag und glaube, sich da dann wirklich immer zu fokussieren, das auch hinzukriegen. Ich glaube auch, diese Ancelotti-Krise, die es ja gab, ja nicht nur zu erkennen, sondern auch wahnsinnig schnell und ganz offensichtlich A, zum richtigen Zeitpunkt und B, dann auch noch mit dem richtigen Trainer, mit der richtigen Personal zu reagieren, um dann 3 Spieltage später wieder mit 15 Punkten zu führen. Ja, aber da kann man natürlich sagen, irgendwie nervig.
Ja.
Oder man sagt halt, alles richtig gemacht.
Also die haben definitiv...
Trifft ja beides dann drauf zu, ne?
Nervig richtig gemacht.
Die Frage ist
die
nur Bayern dann...
Die Bayern sind so ein bisschen wie die Arschgeigen früher in der Klasse, die immer eine 1 geschrieben haben und dann immer sagen, ich weiß nicht, ob diesmal
das finde ich auch, das hatte ich auch in der Schule. Ich hatte das immer nach Mathearbeiten. Das ist so dieser klassische Reflex, wenn man die Mathearbeit geschrieben hat und dann sitzt man da und sagt so, ich glaube, das war eine 5. oder so. Ja. Und dann, also bei mir war es dann auch eine 5. Halt. so. Aber daneben saß dann meistens einer, der gut war. Der hatte dann meistens eine 1.
Aber der hat das gleiche erzählt wie du. Echt nicht so einfach. Aber
ich habe mit dem so gebondet und dachte so, ja, hier, wir beiden. So,
aber ist ja auch intelligent, ne? Der will sich dann halt auch mit uns auf eine Stufe stellen. Ja, sicher. Sagen, ich fühle mit dir mit, ich hatte auch die Probleme.
So, genau. Und für ein paar Minuten waren wir auch wirklich 1. Und dann trennte sich das bei der Vergabe des Heftes, war klar, okay, du bist doch einer von denen.
Und dann gehst du auf ihn zu und sagst, hör mal.
So, mein Freund.
Und?
Ja.
Ja, eins.
Ach, schön.
Mensch, toll. Freue mich für dich.
Ja.
Top. Übrigens, schön war ja das, was du gerade geschrieben hast, beschrieben hast bei Borussia Mönchengladbach und die, wenn ich so will, die Weiterentwicklung und die Verwandlung von Jupp Heynckes. Man stelle sich ja mal vor, dass zum Beispiel Thomas Tuchel ganz heimlich ein Praktikum bei Jupp Heynckes machen würde, um dann im nächsten Saison quasi geläutert und als der Menschenfänger und Versteher.
Es ist nichts mehr auszuschließen. Und zwar mit 20 Kilo mehr auch, ne? Alle sagen plötzlich, wer ist denn? Ist das Kauczynski? Nein, das ist Tuchel. Da gibt's doch gar nichts. Ne? Volksnah. Tuchel kommt ganz volksnah. Sieht plötzlich aus wie Hörweg oder so, ne? Naja. Ich meine, ist es zu spät? Jetzt mal ganz ehrlich, ist es für Thomas Tuchel bereits zu spät, ein Mensch zu werden?
Was denn? Wenn wir jetzt den Philosophen fragen können.
Genau, siehst du, unser Freund Lukas Vogelsang, der hätte jetzt an dieser Stelle nämlich einen Freund, den Philosophen Wolfram Eilenberger. Den könnte er fragen. Aber der wird genau sowas auch fragen.
Möglicherweise.
Ja.
Ich wollte auch noch was fragen. Und zwar.
Ja, jetzt muss ich ja erstmal, jetzt warte ich ja erstmal auf die Antwort von Marcel, der sich ja in der Branche sehr gut auskennt und ja vermutlich auch das ein oder andere Mal gehört hat über Tuchel und uns jetzt eine grobe Einschätzung geben kann, ob das noch was wird.
Da bin ich fest was überzeugt, ist ja auch ein junger Trainer, darf man auch nicht vergessen.
Hat der einen Laptop?
Und der, ja, der hat einen, der wird da auch mal dran gesessen haben, wenn andere gedacht haben, ich brauche den nicht und wird auch Erfolg haben, weil ich habe ja früher gut Fußball gespielt, aber so läuft die Welt nicht. Ne? Kannst ja auch nicht nach 35 Jahren kommen und sagen, die Welt hat auf mich gewartet, wenn du nichts gelernt hast, ne? Das geht nicht. Und Tuchel hat halt Gas gegeben, hat halt den Fußball, weil er war ja nie der große Spieler, deshalb dachte er, okay, jetzt muss ich was machen. Und was man auch über diese in Anführungsstrichen jungen, modernen, guten Trainer, Nagelsmann, Tuchel und viele mehr, die wir haben, sagen muss, man stellt sie manchmal so dar, als ob sie ja so die, also ne, als ob das von denen kommt, wir sind besser, weil wir haben das ja alles gelernt. Wenn man mit denen redet, dann sagt man doch, wir würden uns freuen, wenn es viel mehr Trainer geben würde, die große Spieler waren und große Trainer werden. Mhm. Weil von denen können wir lernen, weil die wissen auch, wie es ist, als Spieler, der Erfolg hatte, der das anders erlebt hat, als ich als Trainer, der vielleicht mal Oberliga, Regionalliga und so ist. Die sind da total offen, komischerweise. Mhm. Und da besteht aber auch die Riesenchance und auch gleichzeitig die Gefahr, die sehe ich auch bei Nagelsmann. Also den brauche ich nicht absprechen, dass es ein geiler Trainer ist. Ich glaube, das kann man sehen, ja, mit einer normalen Mannschaft, was der da rausholt. Aber die Gefahr ist eben, weil ihnen so ein bisschen dieses Mehmet Scholl und Mario Basler gehen fehlt, weil sie ja nicht diese Fußballer waren, ist es oft so, dass man dann zu sehr ganz eng in diese, ja so versteift, verkrampft.
Okay, okay.
Und das dann durchprügelt, weil man ja weiß, ich habe es ja gelernt, ich weiß auch, wie es geht. Der hat zwar damit recht, aber das Problem ist, du hast mit Menschen zu tun. Du hast irgendwie 30 Spieler, die du jeden Tag siehst. Ja, ist wie in der Schule. Und wenn du immer das Gleiche erzählst und du hast vielleicht recht, du hast aber keinen Bock, das zu lernen. Machst du Edgy Badge und sagst immer, wenn leider, weil viele Spieler können es dann auch nicht, haben dann auch nicht die Größe zu sagen, komm, lass den, ich akzeptiere das, weil ich muss meine Leistung bringen. Ich bin ja Angestellter des Vereins, ich verdiene hier gutes Geld und jetzt muss ich Gas geben. Die sagen dann auch manchmal, auch ist ja auch mal legitim, ist mir bestimmt auch passiert, als junger, vielleicht erfolgreicher Spieler, dass du dann sagst, so innerlich, was willst du denn jetzt? Kreisliga A gespielt, willst du mir jetzt erzählen, wie das läuft?
Aber das ist doch
auch
ein ganz zentraler Punkt, oder?
Ist ein zentraler Punkt und der löst sich in dem Moment dann auf, wenn sich alle so ein bisschen öffnen. Wenn ein Mehmet Scholl zu Recht kritisiert zum Beispiel und selber aber dann auch hingeht und sagt, aber ich muss auch mehr noch technisch in meinem Handwerkzeug als Trainer da was zunehmen, weil die Erfahrung als Spieler habe ich schon. Und ein Tuchel hingehen würde als Beispiel jetzt oder Nagelsmann sagen würde, ich bin geil, ich habe Ahnung vom Inhaltlichen und jetzt muss ich mehr was von diesem haben, dass ich mehr der Sprache der Spieler
die
auch
Social Skills,
die Social Skills habe und dafür muss ich mich öffnen und dafür muss ich halt dann auch mal bereit sein, dann eben zu sagen, das braucht manchmal eine Zeit, wie vielleicht so ein Auszeitsjahr zu sagen, was habe ich gut gemacht, nämlich vieles. Und was war vielleicht nicht so gut von mir? Oder es können ja nicht immer die anderen alle nur falsch einschätzen.
Scheitern ne? von diesen in Anführungsstrichen jungen Spielern oder von Trainern, von denen, die man jetzt in den letzten Jahren kennengelernt hat, von denen einige auch ja schon wieder vom Markt weg sind oder keinen Anschluss mehr finden, scheitern die in erster Linie an den Social Skills? Sind die taktisch eigentlich alle ungefähr auf einem Level oder gibt es da besonders? Also es ist ja. Sind das schon ein paar einfach weg vom Fenster?
So, gut, aber das bringt das Geschäft natürlich sich mit. Das könnt ihr jetzt ja umdrehen und sagen, Scholl und Effenberg haben auch keinen Trainerjob aktuell. Also,
ja. Wenn ich mal einen anderen Aspekt noch mit reinbringen darf, Entschuldigung, was du gerade sehr schön beschrieben hast mit den Trainern wie Nagelsmann beispielsweise, bei dem war es jetzt sehr speziell, weil er halt sehr schnell auch, sehr früh auch Sportinvalide gewesen ist, aber mit Sicherheit nicht dieser Mega-Fußballer gewesen wäre oder geworden wäre, die sich so durchkämpfen mussten und deswegen halt auch gute Trainer in der Bundesliga geworden sind. Was ich umgekehrt bei diesen ganzen Genies manchmal so ein bisschen schade finde, ist, warum geht jemand wie Mehmet Scholl nicht einfach mal eine Stufe oder zwei oder drei zurück, schnappt sich einen Verein in einer Regionalliga oder in einer Oberliga und baut einfach mit seinen Ideen möglicherweise auch mit seinem Team, vielleicht verändert er sogar was komplett anderes, wenn man noch jemand, keine Ahnung, aus dem Marketing dazu nimmt oder einen Scout hat, einen Kumpel, der irgendwie besonders ist oder anders ist. Also warum, wenn man die Chance in der ersten und zweiten Liga nicht bekommt? Warum geht man nicht einen Schritt zurück, geht in die dritte oder in die vierte Liga und baut sich halt da ganz in Ruhe das auf, wie man Fußball sozusagen lehren möchte. Hat
mit Reutlingen ja beispielsweise damals auch gemacht. War jetzt zwar kein großer Fußball, aber ist ja egal. Aber so dieses Prinzip vierte Liga und dann...
Nein, aber Oliver Reck ist auch in die Regionalliga zu Kickers Offenbach gegangen, nachdem er bei Fortuna Düsseldorf rausgeflogen ist.
Ist doch ganz einfach zu beantworten. Das ist natürlich genau der richtige Weg. Einfach anzufangen, ist doch egal, ob ich jetzt in der Bezirksliga, in der Oberliga, ist doch Fußball. Und wenn ich mir nicht zu schade bin und ich weiß, dass wir haben, wenn man Glück hatte als aktiver Spieler oder auch als Trainer, wenn man sehr Erfolg hat und die Schulterklopfe hat, am Ende weiß man, wenn ich versuche, übers Wasser zu laufen, dann wird der Zeh nass. Ja, das bleibt. Ja, also und das passiert dann mal, das ist menschlich, ja. Und wenn ich dann nicht bereit bin zu sagen, ich gehe auch mal wieder einen Schritt zurück und ich traue mir das zu und ich bin mir nicht zu schade, mal in die Regionalliga zu gehen oder in die Oberliga zu gehen, obwohl ich 200 Länderspiele habe und 17 Mal deutscher Meister geworden bin, dann wirst du es auch nie schaffen, weil du musst ja irgendwo ja neu anfangen und hungrig sein, anderes Wissen, weil das, was du weißt, das weißt du. Ein Stefan Effenberg, ein Mehmet Scholl, die haben so eine große Erfahrung und das finde ich auch, sind auch geile Typen. Also nochmal, nur weil ich kritisch mich gegen den jetzt mal auch mal äußere, den einen oder anderen, schätze ich die trotzdem. Aber wenn die noch die Größe hätten, einen Schritt zurückgehen, mal ihr so sich selber zu hinterfragen, so wie jeder sich hinterfragen muss und dann eben hingehen und sagen, jetzt nehme ich mir mal Julian Nagelsmann und lauf mal bei dem vier Monate mit. Wie cool wäre das denn? Mit einmal kriegt der andere einmal und sagt, oh, das habe ich noch gar nicht so gesehen, das macht er eigentlich gut. Und wenn ich das als dann Persönlichkeit auch noch verkaufen kann, was ich woanders auch mehr mitnehme und umgekehrt. Und Nagelsmann sagt, ey, ne, man muss sich aber auch nie verstellen. Ein Tuchel muss auch nicht ein Menschenfänger werden. Warum? Er muss nur authentisch bleiben und authentisch sein. Und das ist man aber nicht nur immer, wenn man stur ist und immer recht hat.
Ja, wobei authentisch bleiben bei Tuchel ist ja schlecht, weil das heißt ja immer, bleib so wie du bist. Kann man Tuchel ja auf keinen Fall raten, ne?
Das weiß ich nicht.
Nee, man darf sich ja entwickeln. Man kann sich ja entwickeln, ne?
Hast du jemanden persönlich kennen? Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Ist echt wieder unfair, ne?
Total.
Ja, absolut. So. Absolut.
Aber wahrscheinlich ist sogar, wird aus beiden Dingen, aus beiden Aspekten Schuh drauf, weil wenn du tatsächlich dich ein Stück zurücknimmst und trotzdem noch kritisierst, weil ich finde,
ja klar.
Also wir meckern immer so oder man springt sofort an auf den, der dann irgendwann nervt, weißt du so?
Naja, klar.
Der Sammer, der irgendwann genervt hat, weil er immer und immer und immer und immer wieder den Finger in die Wunde gelegt hat.
In Dortmund hätten wir den übrigens gerne jetzt, ne?
Absolut. Und Mehmet Scholl macht das ja auch relativ oft. Und ich wollte nur noch mal eine Lanze brechen für Menschen, für Kritik, für Menschen, die denen was auffällt, denen, die was sagen wollen, die was verändern wollen. Ich glaube, das darf man nicht kleinreden, was in einer Merkel-esken Gesellschaft gerne mal getan wird, in der wir leben.
Was hat denn jetzt Merkel damit zu tun und was hat die eigentlich als Trainer geholt? Da war ja auch nicht viel, muss man klar sagen.
Muss man
Merkel einfach mal, also da war ja auch nicht viel, ne?
Ja. Aber die hat den Acker damals ersetzt.
Acker, stimmt. Da haben sie mich vom Trainer, von der Bank haben sie mich geholt. Die Schweine. Ich hätte noch weitergemacht. Ja, übrigens, apropos, ne, weil du gerade sagtest, die Brasilianer und das ist ein gutes Beispiel, Brasilianer und auch Vidal und so, dass sie alle ihre Familien nachholen. Da wollte ich mir gerade noch sagen, das ist ja wie damals bei Gerhard Schröder mit seinen Ostcousinen. Ne? Kaum war er Trainer in Berlin, da kamen die plötzlich. Sag ich Ihnen, und Lothar Vosseler, ne? Lothar Vosseler, der berühmte Halbbruder von.
Ja.
Ich warte immer darauf, dass er irgendwann mal in den Dschungel kommt, aber das wird nichts mehr. Aber das nur am Rande.
Aber jetzt kommt ja mein Freund Ansgar Brinkmann.
Das finde ich doch super. Das hast du doch bestimmt auch mitbekommen, oder? Dass Ansgar Brinkmann in den Dschungel geht.
Ja, für mich hätte er es nicht machen müssen.
Für mich doch.
Für mich doch.
Und wisst ihr, was das Schöne ist?
Ansgar Brinkmann ist für mich jemand, der in der Bundesliga seine Geschichte geschrieben hat.
Und ja, aber ist einfach doch super.
Ein geiler Kicker.
Und
ich,
super.
Ich verurteile das nicht, aber ich jubel auch nicht. Weil es kommt ja immer darauf an, klar, wie man es guckt. Ne? Ist es wirklich so, weil man, ne? Aber ihr wisst ja, was ich meine.
Ich glaube, die Leute werden ihn lieben.
Die werden
kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Weil der echt was, der hat ja, das weißt du ja aus nächster Nähe, der hat ja eine Menge zu erzählen. Und ist ja auch echt ein sympathischer Typ.
Absolut. Total.
Und ich glaube, die Leute werden den lieben. Ich glaube, der wird so irgendwo zwischen Platz 1 und 3 wird er einlaufen. Und zwar ohne sich zum Affen zu machen in dem Sinne.
Ja, ganz normal. Einfach Ansgar Brinkmann zu sein.
Glaube ich auch. Das reicht ja schon.
Ja. Ansgar Brinkmann wird im Übrigen der Grund sein, warum ich zum allerersten Mal in meinem Leben das Dschungelcamp gucken werde.
Ja, ist doch gut.
Nein, weil Ansgar, lustigerweise gibt es auch eine Geschichte dazu, 2014, kurz vor der WM in Brasilien.
Da, wo er übrigens nicht im Kader stand. Ne? Ich sag's nochmal für die.
Ja. An sich ein Skandal ist.
Ja.
Und weil er nicht im Kader stand, bin ich im Mai mit ihm für ein Projekt nach Rio geflogen, weil wir uns überlegt haben, der weiße Brasilianer.
Ja, klar.
Ich bringe den weißen Brasilianer nach Hause.
Das ist richtig, ja.
So, und dann haben wir ein paar sehr schöne Filme gedreht, ja. Unter anderem abends zusammengesessen. Und ja. Da war schon, ging es auch um sowas wie hier TV-Knast oder wie das damals so hieß. Ne?
Ach so, natürlich.
Ne? Und ich sagte, Ansgar, der Dschungel oder gar nichts.
Ja.
Du gehst in nichts anderes.
Nein.
Sondern wenn, dann machen wir Premium.
Ja. Ey, total richtig. Ich habe damals dem RTL-Verantwortlichen schon wirklich immer in den Ohren gelegen. Jedes Jahr habe ich gesagt, Markus, ey, nimm Ansgar Brinkmann mit. Der ist top. Der ist genau der richtige. Weil es gibt ja immer so das Topmodel, Bachelor-Kandidat, bla bla bla. Und natürlich auch den Ex-Sportler, respektive Fußballer. Klar, Ike Hässler und Co. Großer Name. Aber eigentlich, sind wir ehrlich, langweilig. Sehr, sehr langweilig. So, und ich habe immer gesagt, ey, Ansgar Brinkmann ist genau der richtige Mann. Der hat alles gesehen, meistens alles auch selbst gemacht. und ideal. Und jetzt, ja. Ich habe mich echt gefreut. Das war der, über den ich mich wirklich gefreut habe, weil ich wusste.
Ihr glaubt gar nicht, wie viele Versicherungen in Gütersloh und Bielefeld pleite gegangen sind, weil Ansgar irgendwelche Sachen zu Schrott gefahren oder kaputtgeschlagen oder sonst
was. Der weiße Brasilianer, der sich übrigens nach dem 1:7 der Brasilianer gegen Deutschland nur noch der Weiße genannt hat.
Ach, das wird herrlich.
Ja.
Und grüß ihn bitte. Wenn
ja, werde ich machen.
Und ich vielleicht, geil wäre ja, wenn er in 14 Tagen irgendwie in diesen, ich meine, die reden da sowieso über Sinn befreit ist.
Das also ist richtig.
Können Sie doch auch mal einfach am Lagerfeuer über Fußball MML reden.
Dann wird RTL das ja wieder rausschneiden, weil RTL ja mal dann sagt, das kennt ja keiner. Das müssen wir rausschneiden.
Wieso? Aber wir haben doch jetzt sogar
einen Jingle. Jetzt sind wir ja, stimmt, jetzt haben wir sogar einen Jingle, ne?
Und
ja.
Marcel Janssen ist hier.
Ja, jetzt. Ich hoffe, aber die RTL-Verantwortlichen sind jetzt schon in Australien. Die hören das dann nicht, ne? Die kriegen das nicht mit. Doof. Aber es ist ja auch völlig gleich. Aber übrigens, gutes Beispiel, Ich hatte eigentlich zwei Sachen, aber ist egal. Ich mache erstmal das andere. Gutes Beispiel ist ja auch Zidane. Also jemand, der ja unfassbar viel erreicht hat.
Auch ein schlechter Kicker.
Ja, ganz schlechter Kicker, genau. Kommen wir doch zum Ansgar Brinkmann Frankreichs Zinedine Zidane. Das war ja
sehr interessant. Ansgar Brinkmann sagen, Entschuldigung, ich war schnell.
So, genau. Der hat ja nun wirklich als jetzt müssen wir natürlich die aktuelle Liga bei Real noch für eine Sekunde ausklammern, aber der hat ja nun als Trainer zweimal die Champions League hintereinander gewonnen. Da würde ich jetzt als Laie sagen, klar, ey, da steht Zinedine Zidane in der Kabine, der erzählte irgendwas. Die machen das natürlich, weil sie alle glauben, dass der schon wissen wird, wovon er redet, weil der halt einfach verdammt nochmal alles gewonnen hat. Da ist es dann für eine Weile wahrscheinlich relativ leicht. Ich als Laie denke mal, so ein grobes Taktikverständnis werden Ronaldo und Co. schon haben. Da geht es dann eher darum, noch ein paar Prozent rauszuholen.
Es ist dann natürlich ein Riesenvorteil, weil du bist ja einfach Zinedine Zidane. Also da wird dir selbst nicht Cristiano Ronaldo irgendwie immer blöd kommen.
Erstmal ein Vorteil.
Ne? Aber dahin zu kommen, hat ja eben genau, da sind wir ja eigentlich wieder beim Thema, was hat denn der gemacht die letzten Jahre? Klar hat er ja Glück, weil er so ein Riesenspieler war, aber was hat er gemacht? Er hat einfach mal jahrelang seine Klappe gehalten, hat bei den Realtrainern über die Schulter geguckt, ist nie negativ aufgefallen, hat da gebüffelt. Der ist ja nicht nur da und hat dann 5 gegen 2 mitgespielt, sondern der hat ja da was getan. Weil auch die da nicht Größen waren, die sind bei Real Madrid und dann ihn dann als Trainer machen, weil er nur da immer halt dabei war und weil er mal eine Legende war. Sondern der hat das halt angenommen, der hat sich da die Ressourcen genutzt, hat beobachtet, hat geguckt, hat gelernt, hat die Schulter geschaut, hat sich ausgetauscht. Und zudem über ihn als Person und über seine Erfolge, hat er dann natürlich auch eine Glaubwürdigkeit, die er dann eben so, wie es der perfekte Fall eigentlich wäre. Jemand, der eine große Karriere als Spieler hat, ist auch als Trainer schafft. Und er ist diesen Schritt ja zurückgegangen, gesagt, ein Zinedine Zidane ist jetzt hier erstmal jahrelang, der hat sich ja nie nach vorne gedrängt. Da war ja, sonst ist es
zuletzt ja im WM-Finale. Hat er sich nach vorne gedrängt.
Das ist richtig. Ein Stück weit nach vorne.
Genau. Und er hat es dann einfach gemacht. Und genau der schafft es dann, also diese Legende schafft es dann einfach, die Champions League zu verteidigen. Was auch nie einer geschafft hat. Das ist einfach Wahnsinn.
Ja.
Ich habe mich ja immer, oder jeder, glaube ich, der sich ja so verhört, hat immer gefragt, okay, jetzt ist er da, der bleibt auch immer. Das heißt, er muss sich ja auch ganz klar positioniert haben. Er hat sich ja nicht positioniert, ja, jetzt habt ihr den Trainer, da bin ich jetzt Co., sondern ich möchte es hier machen, ich tue euch nicht weh, ich höre euch nicht, ich bin froh, hier lernen zu dürfen und wenn ihr dann irgendwann mal, wenn das dann so ist, kann man ja mal gucken, aber das ist gar nicht mein, so. Und dann war der Zeitpunkt da, dass es auch einen Umbruch gab und dann war er da und seitdem, auch das wird irgendwann sich ausreizen, weil ja, das hat aber nichts mit seinen Qualitäten zu tun, ja. Das ist menschlich, dass ein Trainer irgendwann die Mannschaft, vor allem wenn der Kern so ja noch zusammen ist, dann braucht es wieder andere Reize. Ja,
aber das ist doch halt genau so die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, zumindest in der Liga bei Madrid, die ja nun wirklich jetzt ziemlich durchhängen, für ihre Verhältnisse extrem. Ich behaupte jetzt mal, in der Champions League wird das bis auf Weiteres nicht passieren, weil da motivieren die Spieler sich von ganz alleine und laufen wahrscheinlich dann doch die üblichen 10% mehr, weil es halt einfach Champions League ist. Wenn dann, ich weiß jetzt nicht, wer bei Real Madrid als nächstes auf der Matte steht, die üblichen Verdächtigen, Chelsea, bla bla bla, scheißegal. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber in der Liga, so das Graubrot, da wo es halt eben auch dann gegen Valladolid oder wie sie alle heißen geht, da fehlt dann offensichtlich jetzt gerade schon so ein bisschen. Also da ist ja offensichtlich doch auch eine Abnutzung erkennbar. Was macht man dann?
Wäre jetzt der erste Rückschluss. Ich glaube, sie hatten auch viele entscheidende Spieler, die dann auch verletzt waren und dann in der Liga eben nicht so waren. Und dann natürlich in der Übersättigung an Titel, dass du einfach, dass die Mannschaft der letzten Jahre, die haben ja alles geputzt. Ja. Und dazu haben sie noch junge Spieler, die aber auch spielen. Also ne, die sind ja nicht nur auf der Bank, die aber auch die Klappe halten. Ja. Ja,
du meinst so Leute wie Asensio?
Ja, oder die aber auch, die hörst also, du nicht. Ja, ja, oh, ja. Ich bin nicht, ich muss jetzt spielen. Sondern er weiß, meine Zeit kommt und ich krieg schon meine Einsätze und dann muss ich auch immer performen, weil ich bin ja bei Real Madrid.
Ja.
Und hier müssen wahrscheinlich 16 immer gleichzeitig spielen oder 17. Und das kriegt er auch als Trainer gut hin, dass diese Jungen wissen, die sind wichtig, die können auch mal dann auf einmal spielen sie Stamm, auch im Champions League Finale oder Halbfinale und das haben die gut hinbekommen. Und jetzt ist es gerade, stimmt, ist eine schwierige Situation, wir dürfen aber auch nicht unterschätzen, dass der spanische Fußball, dass da ganz, ganz viele Top-Mannschaften, das zeigen sie uns ja international, auch in der Euroleague sind es ja immer dann auch die Spanier, die dann am Ende das Ding gewinnen. Und das sind nicht die, das ist nicht Atletico, nicht Sevilla. Real und ja, Sevilla.
Ist ja eigentlich immer Sevilla. Ne?
Das ist immer Sevilla, das heißt, ich glaube auch, dass die Qualität auch nicht so verkehrt ist und es dann auch natürlich gegen Real Madrid, das wie Bayern das Problem hat, immer das Spiel des Jahrhunderts ist und klar, dann kann schon mal so ein halber Prozent fehlen und nachvollziehbar auch nach den letzten Jahren und das hat aber nichts mit der Qualität des Trainers zu tun, sondern es ist halt die Frage, kriegen sie die Kurve nochmal, weil sie es schaffen, aber da hast du ja auch Barcelona im Rücken und Atletico Madrid, die unnachahmlich immer wieder da nerven, ja, und dranbleiben und das ist das, was ja der Bundesliga fehlt, da gibt es halt nicht aber das Atletico oder das Barcelona.
Was übrigens ein schöner Punkt ist, aber mach du erstmal weiter.
Nee, vielleicht ein Punkt nur bei Real Madrid nochmal, in der letzten Saison haben wir sie wahnsinnig dafür abgefeiert, dass sie im Grunde genommen nur Asensio geholt haben von Mallorca, glaube ich, und ansonsten aber darauf vertraut hatten, was sie einfach an Offensivkräften an natürlich einer sensationellen Abwehr, an Modric, Kroos und so weiter, an Spielermaterial hatten und das einfach immer eingespielt hatten quasi. Und möglicherweise ist es das eine Jahr zu viel gewesen. Also vielleicht hätte man dann doch so zumindest latent den einen oder anderen, man muss ja nicht diese Megatransfers dann immer machen, aber so die ein oder andere Ergänzung ist es vielleicht zu wenig.
Ja, es ist ja aber auch normal. Es gibt da halt ein Jahr und da haben sie es richtig gemacht. Und jetzt würde man gefühlt sagen, auch zu Recht, der ein oder mehrere Topstar, der noch mehr Druck wieder ausübt oder der einfach diese Klasse hält, ist ein Benzema jetzt schon zu lange da, braucht jetzt nicht mal den nächsten Topstürmer.
Wir haben auch passieren. Leute, die echt lange da sind.
Aber auch ein Nadal, ein Roger Federer, du kannst halt ja nicht immer alles gewinnen. Das sind die anderen, die können es auch. Ja, und von daher ist das aber doch schon erstaunlich, ne, wie diese großen Mannschaften es dann doch irgendwie immer wieder schaffen, wie Bayern, wie Real. Barca fand ich war jetzt sehr ruhig, die jetzt eben wieder in Frontal, jetzt ne, Coutinho, Dembele, die, wo du merkst jetzt reicht's langsam. Dembele, ne?
Was?
Dembele, ja, dass die jetzt auch unbedingt wollen. Unbedingt auf Teufel komm raus
Aber Vergleichbares hat Madrid derzeit tatsächlich nicht anzubieten. Ne? Ja, also diese großen, ich meine, ich habe ja...
Es wird wahrscheinlich auch jetzt wieder so eine Phase geben für Barca. Ja. Also das ist jetzt
Özil,
so Meister...
Özil ist schon gehandelt bei Real Madrid.
Gerade Madrid sagt immer, dieser Özil, was ist das denn für einer? Ja. Das wäre doch mal einer für uns. Naja, aber Wahnsinn. Gibt es derzeit nicht. Ich habe ja Madrid wirklich jahrelang gehasst. Also zur Zeit dieser Showtransfers, als dann Ronaldo kam und Beckham und Figo und so, die galaktischen... Wo ich dachte, ey, dieses wirklich, weil es so eine Zirkustruppe war, gefühlt. Und jetzt mittlerweile stehen die auch aufgrund der Entwicklung auf dem internationalen Markt fast schon für seriöse Kaufmannschaft, die ich in der Form fast nur von Bayern München kenne, was übrigens mir auch sehr wehtut, dass ich das öffentlich so sagen muss, während die anderen ja unfassbar investieren und förmlich durchdrehen, ist Madrid da ja eigentlich mit einem auch schon lange dort ansässigen Stammpersonal, mit gelegentlichen, auch sinnvollen Zukäufen, eigentlich tatsächlich mittlerweile eher so ein sehr seriöser Player. Erstaunlich eigentlich.
Absolut. Kenne ich, sehe ich genau.
Finde ich echt erstaunlich.
Und etabliert und unterstreichen sie auch trotz dieser harten Konkurrenz, ne, dann auch mit Ergebnissen und da steckt richtig was dahinter. Ne?
Gefällt mir tatsächlich echt gut und ich mag das nicht, über Real Madrid so zu sprechen, aber mittlerweile muss man das einfach wirklich so anerkennen. Was du gerade sagtest, was die Bundesliga angeht, ist das natürlich gerade in Bezug auf Atletico beispielsweise, schon bitter, dass einfach in der Bundesliga die Konkurrenz da oben an der Spitze einfach nicht wirklich vorhanden ist, beziehungsweise auch Bezug nehmend auf die Europa League beispielsweise, wenn man jetzt tatsächlich hört, dass dann, also ich hatte das, als ich jetzt las, Nigel de Jong wechselt in die Bundesliga, war so das erste so, ach cool, und das zweite, ja scheiße, der ist 33, der war bei Galatasaray zuletzt und hat da auch nicht gespielt. Also momentan fühlt sich's echt so ein bisschen so an, als sei die Bundesliga so das, was die, ja, so die Super League vor ein paar Jahren war, dass die Spieler so hinten raus so im letzten Karriereviertel nochmal vorbeikommen. Das hast du ja bei anderen auch. Du hast auch so wie Bojan, auch Mainz, der es auch woanders nicht geschafft hat. Also das fühlt sich irgendwie gerade echt falsch an. Man merkt nicht nur an den Ergebnissen in der Champions und Europa League, dass die Bundesliga international zweitklassig wird. Und das merkt man natürlich auch an solchen Transfers, weil das macht ja nicht wirklich Sinn. Also zumindest nach meinem Empfinden.
Es ist auf jeden Fall, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber ich sehe es auch, also habe auch Sorge irgendwie so ein bisschen. Das liegt gar nicht an den Ergebnissen der Champions League. Also bei mir eine Gruppe bis Real Madrid und Tottenham, okay, da kannst du halt mal rausfliegen als Dortmund und finde ich überhaupt nicht, das ist nicht für mich der Maßstab, aber.
Also sie standen in der Tabelle nicht so hoch wie als Mannschaft auf dem Platz, ja, das ist absolut richtig.
So. Und, aber was dann schon Sorge macht, weil das ja dann auch, ist ja auch kein Geldthema. Also wenn jetzt die Euroleague nimmst und du siehst, gegen welche Mannschaften wir uns als Bundesligisten nicht durchgesetzt haben, ja, dann sind das ja Mannschaften, die ja mal träumen würden, von dem Budget zu haben, was der jeweilige Bundesligist hat.
Gibt es ja auch noch.
Und dann wirst du nur Dritter oder Vierter. Das macht ja schon Sorge, selbst wenn dann nicht immer die gerade beste Elf spielt, musst du ja in der Lage sein. Also, ne, weiß ich ja nicht. Also beim HSV haben wir jetzt viele Jahre ja und immer noch Abstiegskampf pur gehabt, aber als wir dann mal international gespielt haben, und das waren ja dann 2 Jahre, dann sind wir ins Halbfinale der Euroleague gekommen. Also,
ist auch schon eine Weile her.
Ist eine Weile her, nur wenn du dann so einen krassen Abfall, dann denkst du dir, okay, ist das jetzt Zufall mal? Mhm. Ist es mal einfach so eine blöde Saison oder ist es wirklich so,
dass hintereinander jetzt.
Genau, oder ist es wirklich so, dass du sagst, was haben wir da alle verpennt irgendwo?
Also und was ist es? Was für einen Eindruck hast du? Woran liegt es in erster Linie?
Ist dadurch auch so ein bisschen, dass die Vereine, die Substanz immer hatten, klar, vielleicht nicht unbedingt Bayern-Verfolger zu sein, aber eben dann doch ganz klar Nummer 2, 3, 4, 5 war eigentlich so, wenn da mal einer reingerutscht ist, dann war das ja schon so, heute sagst du, oh, jeder kann ja mal irgendwie Dritter oder Vierter werden.
Schlimm
und
genug
das,
eigentlich. Ne?
Und das zeigt, dass leider die Substanz mal hatten, dass die diesen Kampf so ein bisschen verloren haben gegen die eigentlich früher mal ganz weit weg waren und jetzt irgendwie vielleicht doch ganz nah sind, aber dann doch auch nicht die Konstanz haben und dann wie Köln dann auch verständlicherweise vielleicht auch manche irgendwann komplett auseinanderbrechen.
Aber ist das dann, aber genau, bitte, Mike.
Ich merke schon, du bist froh, endlich mal Fachkompetenz hier zu haben.
Ja, klar.
Du bist ganz interessiert auch.
Ja, ne, oder? Ja. Mit was für Langweilern sind die hier sonst rum, ne?
Aber lass uns mal insofern Tacheles reden, weil ich würde übrigens gleich gerne nochmal die Frage bzw. die These von Lothar Matthäus aus seiner Sky-Kolumne besprechen. Er sagt ja, Aubameyang muss verkauft werden.
Achso, ich dachte, dass bulgarische Frauen die heißesten sind. Die andere These. Entschuldigung.
Kein Problem.
Was denn?
Nein, ist es auch.
Ach, kannst du dir wieder von Lothar Matthäus was anhören, ne, wenn du ihn triffst.
Eben, so. Ja. Und darüber reden wir gleich, aber du bist am Ende des Monats beim Spobis, das ist so ein Sportkongress, wo über Fußball, die Entwicklung des Fußballs geredet wird. Und ich habe gerade gesehen, dass du auf dem Podium bist zum Thema von Dembélé bis Neymar. Was können wir tun, damit das Transferwesen nicht explodiert? Zusammen unter anderem mit Michael Preetz von Hertha. Und das ist, glaube ich, aber auch ein Punkt, der klingt jetzt gar nicht so sehr nach Bundesliga und vielleicht klingt er aber doch sehr, sehr nach Bundesliga, weil genau das der Punkt ist, unter dem wir letztlich zu leiden haben. Dass eigentlich alle sagen immer, niemand will diese Megatransfers eigentlich mitmachen. Und was wir erleben, ist seit 3 Jahren Sind wir in der Europa League, glaube ich, nicht über die, gefühlt über die Zwischenrunde. Na, sind wir natürlich, aber gefühlt
ja,
aber, nicht.
Aber ich bin ja Rheinländer, das ist ja immer positiv, da liegen ja auch ganz viele Chancen drin. Wenn man das jetzt nachhaltig eben mal beurteilen kann, dass wir jetzt mal 2-3 Jahre ausnahmsweise mal nicht so performt haben, weil die Bundesliga ist einfach geil und die bleibt auch geil mit den Stadien, mit den Fans.
Auch weniger werden, ne?
Abwarten, wenn man die richtigen Schlüsse immer wieder selbst, ist immer im Leben ist immer das Gleiche, mal versuchen, man macht Fehler, man kann auch mal scheitern, man hat keine Angst haben zu scheitern, das haben ja auch viele, die immer vorsichtig ihre Ziele formulieren, anstatt einfach mal zu sagen und dann am Ende kriegen sie halt dann auf eine Mütze, dann sagst du halt, okay, ist halt so und stehst auf, putzt den Mund und machst weiter, so. Das ist eine, so ein bisschen so deutsche Mentalität. Aber das andere ist, wenn man jetzt doch weiß, so ein bisschen, um die Situation, die wir jetzt ja so nicht ändern werden, ne? Und das wird aber, die Probleme werden die Spanier haben, die Probleme werden auch andere haben, dass wenn das Geld dann irgendwie in der Premier League ist, dann ist es in der Premier League. Aber wenn wir wissen um die Gefahr und wie es ja schon ist, was ist denn aber auch die Chance da drin? Also das heißt, es könnte ja vielleicht eine Chance sein, wenn ich als Bundesligist, der Bundesliga spielt, mir eine richtig gute Scouting-Abteilung aufbaue. Mhm. Ja, weil wie viele, nicht unbedingt vielleicht Messis und Ronaldos, okay, aber wie viele, die vielleicht auch kurz dahinter kommen, gibt es, die kein Mensch kennt und die gibt es en masse und die werden immer wieder kommen und die gibt es auch nicht nur 5, ja, Ronaldos vielleicht und Messis, aber nochmal, die mega geil spielen können, sind auch schon ein paar Stufen darunter, die gibt es, die hat es immer gefunden, ne? Kam von allen mal ein Marco Reus und da gibt es einen Kagawa, der irgendwo her, also die gibt es ja und wenn du dann eine gute Scouting-Abteilung hast und hast aber eine Marktwirtschaft parallel, wo einfach nur noch mit dem Geld um sich geschworen, kann das doch eine Riesenchance sein. Da machst du dann 3-4 gute Verkäufe und hast auf einmal 80 Millionen Euro zu investieren, so wie Borussia Mönchengladbach, die sich davon gerade eine richtige Substanz aufbauen und gar nicht am Jammern sind, sondern einfach gucken, dass sie Schritt für Schritt auch natürlich dann, ist auch die Challenge, aber dann immer international, 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 weil sie einfach auch ein gefülltes Konto haben. Das kann ja auch eine Chance sein, dass das nicht einfach ist, weil du dann nicht wie Man City einfach mal sagen kannst, was auch wirtschaftlich totaler Schwachsinn ist, was Man City tut. Ja, dann kaufen wir halt jetzt mal seit 5 Jahren und haben jetzt irgendwie 2 Milliarden ausgegeben, haben immer noch keinen Meistertitel. Also super. Also
dieses Jahr wird es ja wohl.
Ja, sein. Weil, ja. Genau.
Und die aber genau das ja auch machen. Also die auch extrem in den Nachwuchs investieren,
eben.
Extrem in Scouting investieren.
Die Frage ist, wer spielt von denen?
In die Globalisierung auch investieren. Also es gibt ja mittlerweile New York City, es gibt sozusagen Satelliten. Und das ist natürlich irgendwie so die große Frage auch, und da sind wir fast schon auch beim Thema 50+1, beim Thema Internationalisierung, beim Thema Globalisierung des Fußballs, wo man sich möglicherweise auch in der Bundesliga nochmal fragen muss, wie weit will man mitspielen? Wie weit ist der Anspruch mitzuspielen? Wie weit ist möglicherweise auch der Anspruch einer DFL, die jetzt über 1 Milliarde an TV-Geldern pro Jahr kassiert? Das heißt, in 3 Jahren, in 2 Jahren, wenn der neue TV-Vertrag ausgehandelt wird, wird das Ziel garantiert 1,4, 1,5 Milliarden sein.
Wie viel ist
in
der Premier League? Wie viel ist es da?
3,8, glaube ich, oder noch mehr? Oder ich war ganz
ehrlich, ich dachte, es wären so 6 noch was. Also auf jeden Fall absurd hoch und im Vergleich zur Bundesliga kein Vergleich.
Manchmal habe ich so das Gefühl, hier, wenn ihr mal auf diese 50+1 Diskussion so achtet, bei allen, die so da mitspielen, dann ist das so ein bisschen wie die Typen, die sich so wie in Cartoons so wegdrehen und alle machen so. Und der Einzige, der sozusagen nackt im Wind steht, ist Martin Kind.
Ja.
Von dem drehen sie sich alle zur Seite und tun so, als seien sie nicht da. Hoffen aber insgeheim darauf, dass er irgendwann genervt ist und vor einem ordentlichen Gericht klagen wird.
Ja, irgendwann wird es ja passieren.
Dann natürlich berecht bekommen wird.
Ja.
Und dann haben sie es ja alle immer schon.
Ganz ehrlich, ich weiß auch gar nicht, das ist, glaube ich, mittlerweile, vor 3 Jahren habe ich wahrscheinlich nur anders gedacht, aber mittlerweile würde ich da sofort sagen, ja, dann kippt die Scheiße doch. Weil ich habe einfach keinen Bock mehr, als Fan permanent zu sehen, dass die Bayern... Genau. Wo ist denn eigentlich das Problem? Du hast auch mittlerweile mit Red Bull Leipzig, sagen wir es, wie es ist, hast du...
Oh, ja, Red Bull Leipzig. Er hat Red Bull gesagt.
hast du ja sowieso schon mal faktisch diese Regel aufgehoben. Und wenn sie alle dann irgendwie sich, es ist doch egal, was für einen Einfluss hätte das denn beispielsweise auf den HSV noch? Ich meine, der Traditionsverein, jetzt haben wir noch diese Regel nicht, die ist noch nicht gekippt und der ist an derselben Stelle, wo er möglicherweise sein wird, wenn diese Regel gekippt wird. Das heißt, sie kämpfen doch jetzt auch mit ums Überleben. Das heißt, Noch größer kann die Distanz doch eh kaum noch werden.
Irgendein Obstbauer wird sich doch im alten Land finden, der nochmal bei den HSV investiert, oder?
Ja, eben. Bestimmt. Aber ich glaube, dass mir ist es in der Hinsicht wirklich völlig Latte, ob das gekippt wird oder nicht, weil ich glaube, das schützt ja am Ende doch nicht vor guter Arbeit. Ist ja egal, ja, ob du da nochmal 300 Millionen reinkippst, ja, und dann aber am Ende bei den Vereinen wie bei Manchester City und bei anderen auch nichts bei rauskommt. Also ja, die Frage ist, und da muss man aufpassen, was geschützt werden muss, ist die Kern-DNA gerade von Vereinen, die wirklich eine lange Historie haben, weil wenn dann die damit ihre Spielerei betreiben mit dem Fußball, die wir ja hier reinlassen, weil wir sagen, oh, da gibt es ja Möglichkeiten, können wir mal einen geilen Spieler kaufen, aber auch ja, keine gute Scouting machen, wir haben das Geld, ja, dann holen wir uns halt den Pogba.
Ja.
Schön, herzlichen Glückwunsch, aber was ist, wenn der mal keinen Bock mehr hat? Oder die?
Ja.
Und das, wie viele Traditionsvereine haben wir jetzt eh schon auf der Strecke verloren und wie ja, viel geht von dem Fußball dadurch kaputt, weil die Menschen, die sehr erfolgreich sind, sonst keine Aufmerksamkeit bekommen, weil sie zwar Milliarden, aber keiner kennt sie und wollen sich dann in Fußball. Also, ich finde das nicht alles so cool, aber wenn es dann kippt und vernünftig gemacht gibt es doch dagegen nichts zu sagen.
Aber
das
funktioniert
ja beim HSV jetzt auch schon. Der HSV hat ja jetzt auch nicht durch Leistung irgendwie ja, Gelder bekommen, sondern hat sie vom Herrn Kühne bekommen. Ja, also das ist also ja nichts anderes. Machen wir uns eben nichts vor. Das ist schon so irgendwo gekippt, ob da jetzt 50 plus 1 minus 3 plus 4 geteilt durch 2 ist. Ich glaube, es gibt eine große Gefahr auch. Die muss man sehen. Die müssen die Vereine erkennen in ihren Strukturen auch, ob es gekippt wird oder nicht. Und das andere ist, es gibt halt aber immer mehr. Man muss halt immer die Chancen auch sehen. Ne? Wenn jetzt hier auch Manchester City, wurde eben richtigerweise gesagt, Red Bull und wie die großen Player, die halt finanzstark sind, heißen, ihre Jugendabteilung aufbauen und die Maschinen da heranzüchten und die schon mit 12 kaufen
ja,
und dann ausbilden. Aber dann reden wir vielleicht von maximal 10 Vereinen, von maximal 10 weltweit, die bestimmt sind. Wo sollen die alle spielen? Das heißt, die sind ja dann alle da.
Ja.
Und die müssen ja auch irgendwo spielen. Also es gibt ja da riesen Chancen.
Football World League.
Ja, irgend sowas wird
in
passieren.
So einem Franchise-Ding.
Aber tatsächlich, du hast es ja ganz richtig gesagt, also Geld schützt ja dann trotzdem nicht davor, dass er ahnungslose Leute... Da
wird Leicester nachher Meister.
Ja.
Und dann,
ja,
da waren die Gelder nicht anders verteilt als
ja,
jetzt.
Ja. Also, ja, das ist ja der völlig richtige Punkt.
Und wer schützt den HSV überhaupt vor dem HSV? Ne? Ja. Also die haben es ja auch geschafft, auch auf andere Art und Weise. Und Lautern ist ja auch Traditionsclub hin oder her.
Aachen,
ja,
es geht Düsseldorf zum Glück jetzt wieder, zum Glück.
Aber du hast ja den völlig richtigen Punkt gesagt und deswegen, ich habe es ja auch nur angesprochen, weil ich so das Gefühl habe, der Einzige, der sich wirklich in dieser 50 plus 1 Debatte im Moment gerade wirklich als Verein positioniert, ist der FC St. Pauli, der sehr klar sagt, nein, auf keinen Fall und wir werden sozusagen so lange 50 plus 1 verteidigen, wie es geht und umgekehrt ziehen sich halt alle so nach und nach zurück und sagen nichts dazu. Und der Punkt ist, den du gemacht hast, Marcel, das ist der völlig richtige. Ich glaube, in erster Linie muss man auch das Management einzelner Fußballvereine dann auch erst einmal angreifen, weil solange von 100 Millionen oder von 10 Millionen, die man zur Verfügung hat, einfach 10 Millionen in den Spielbetrieb gesteckt werden und wirklich gar nichts oder relativ wenig oder überschaubare Geschichten in Nachwuchsförderung, in Scouting, in die Professionalisierung dieses ganzen Fußballbetriebs, wird es halt so weitergehen, wie wir das im Moment erleben.
Ja, das hat die Premier League ja noch nicht vor allzu langer Zeit, auch wenn, ja, das war ein Ausnahmefall, ja, aber wie kann das sein, wenn irgendwie 8 Mannschaften ein unglaubliches Transfervolumen haben in der Premier League und Leicester Meister wird? Also,
ja,
ne, da bleibe ich bei. Und natürlich dann nach oben hin, jetzt haben sie halt die Gelder, auch die guten Trainer zu, dann wird es natürlich gefährlich, weil die Trainer dann natürlich
du nach ein, zwei Scouts, ne?
Ja, ein, zwei Jahren dann das da einprügeln können. Mit der Qualität, die sie haben, ist es schon eine Gefahr, dass die Premier League, weil sie aber auch bereit ist zu lernen, die Premier League, weil nur mit dem, das Geld haben sie schon immer gehabt, hundertfach gefühlt als alle anderen. Ja, da hat dann irgendwie Stoke einen, die gar keine Rolle spielen international, die kaufen dann Spieler für 30 Millionen.
Ja.
Das war ja damals schon so.
Ja, ja.
Also, das ist ja nichts Neues, ne?
Und wie sie alle heißen.
So, und dann kaufen die einfach und du denkst so krass und so. Aber trotzdem, ne, hatte man nie das Gefühl, so, da ist eine Mannschaft, die selbst bei den Großen wie Manu und so, die dadurch eine Konstanz entwickelt haben, weil es am Ende immer dann doch ein bisschen größer und komplexer ist. Zum Glück, das Geld alleine, das am Ende nicht, glaube ich, so bestimmen wird und so reißen wird. Wir sind mal gespannt, ob Paris die Champions League gewinnt. Das kann mal sein, dann hast du halt auch mal so einen kurzfristigen Erfolg, aber ob das dann langfristig eben irgendwie funktioniert, wenn es dann nur noch... Ich hoffe nur, dass der Fußball, ich weiß nicht, wie man es macht, aber geschützt wird, dass es dann aber auch eine klare Regelung gibt. Wenn derjenige keine Lust mehr hat, dann sind die Anteile wieder beim Verein. Weil da muss es ja weitergehen.
Ja, geordneter Rückzug quasi.
Oder da kommt nachher der Sohn oder der Cousin, der dann da sitzt, obwohl der eine das mit Herzblut gemacht hat und dann sitzt der Sohn da und sagt jetzt, ja, ich bin jetzt der HSV.
Ja.
So, Moment, aber dein Papa, der hat das vielleicht gut gemacht, aber so, was machst du jetzt hier?
Helm Peter, ne? Gewinnt im Lotto und übernimmt den HSV. Leute, jetzt, ja, wir machen alles anders. Und Fiete bleibt in Hamburg. Ne? Ja. Meine Meinung. Ne? Ja, ist ja so. Ja, da bin auf jeden Fall.
Wenn man das regeln kann, glaube ich, dann ist egal, ob es gekippt wird oder nicht, dass man irgendwie sagt, ist dann der Person gebunden oder irgendwie. Aber es ist halt alles komplex. Ne? Das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Wenn der dann halt sein Privatjet leer ist da in Dubai und dann nicht rüberfliegen kann und sagt, oh, keine Lust mehr. Und dann der Verein hängt dann da mit dem ganzen Kram und ist dann mal auf einmal so von der Bildfläche.
Ja, also deswegen ist, gilt ja auch.
Heute ist es Dubai und stell dir mal vor, demnächst kommen die auch noch aus Katar.
Siehst du? Ja. So, und deswegen gilt ja auch die goldene Regel: 50 plus 1, nee oder jau, am Arsch bleibt nur der HSV. Ne? So, verstehst du?
Ja, verstehe. Ja. So. Und was, wohin jetzt mit Ober?
Ja, wohin mit Ober? Ne? Ja, der wird ja her, also der wird halt einfach nach China jetzt dann gehen. Ne?
Macht doch auch Sinn.
Nein,
macht doch Sinn.
Nein. Ja.
Bei dem Lebensstandard, wenn er den die nächsten 30 Jahre halten will, ist das doch ein guter Wechsel.
Er hat in Bettwäsche von Quang Shu geschlafen, schon als kleines Kind. Ja.
So. Der geht auf keinen Fall.
Natürlich geht
Nein.
Der. Klar geht der. Der geht schön für 70 Millionen nach China. Top.
Ne? Aber selbst China hat doch schon gesagt, das ist ja uns nicht wert.
Ja, dann wird es ja immer, wird dieser honorige Mann da irgendwie wie so ein Scheidungskind zwischen zwei Parteien hin und her geschoben und niemand möchte ihn.
Ne? Jetzt lass uns mal hier, weil ja, Winterloch war, ne?
Ja, richtig.
Ne?
Ja.
So, jetzt kommt also diese China-Nummer wieder raus. Ich behaupte, der geht auf keinen Fall nach China, bin ich mir total sicher. Und die Frage ist doch, gehen wir mal zurück zu Lothar Matthäus, der ja gesagt hat, Borussia geht Dortmund muss Aubameyang verkaufen.
Ja.
Ich habe im Gefühl, dass sie die 70 plus X, die sie mal wollten, für ihn, dass das Zeitfenster wieder geschlossen ist und dass sie das Geld für ihn nicht mehr bekommen werden. Mhm. Ich finde, dass er auf jeden Fall immer noch ein Recht hat zu wechseln, wenn Mailand, Madrid oder irgendwas anderes in Italien so, vor der Tür steht. Ansonsten, insbesondere nach dem Dembele-Transfer, kann man doch als Borussia Dortmund jetzt auch hergehen und sagen, okay, 20 Tore in der Saison oder 35, 40, 45.000 Euro auf dem Konto.
Was ja übrigens kein Geld mehr ist, ne? Also, selbst die 70 Millionen sind bei der aktuellen Marktlage ja echt nicht so viel Geld. Das ist ja leider, es klingt absurd, aber es ist ja tatsächlich so.
Der Toto Coutinho ist doch jetzt hier für.
Also, aus Dortmund sehe ich dann, wenn mir das egal, wo der hingeht, Hauptsache einer bezahlt dann überdurchschnittlich viel Geld, weil sonst behalte ich ihn mal. Er macht seine 30 Schütten.
Ja.
Und er kommt, das Schöne ist ja, das Ehrliche am Fußball ist, auch. Der Ober muss sich dann, und das wird er auch tun, wird sich dann ja auch wieder die Frage stellen, wenn ich hier mal wechseln muss, dann muss ich die Leistung weiterbringen, sonst kann ich nie wechseln. Also Dortmund kann in der Sache gar nicht verlieren, weil wenn es nicht, was will Dortmund aktuell mit 40 Millionen, die kannst du nicht sinnvoll gerade so investieren, ja, die haben auch Geld.
40 Millionen, ey, da kriegst du ja gerade mal einen Schüler von, also damals.
Ne? Und deshalb ist es das Gute, das Sportliche, dass er dann halt sagen muss, oh, entweder ich hau jetzt nochmal richtig einen raus, auch mit meiner Leistung in der Rückrunde für den BVB und dann gibt's richtig Kohle, dann sagst du, okay, dann gönnen wir es ihm auch. Ja, oder wenn nicht, dann muss er halt sich durchbeißen, weil sonst ist er auch abgefahren irgendwann. Ne?
Er kann sich auch mit Gabun bei der WM präsentieren, ne?
Absolut.
Ja, total. Ja, klar. Also,
und jetzt, wo Usain Bolt jetzt kommt?
31. Ey, ich sag's nochmal, der Verein, der für 30 Millionen André Schürrle gekauft hat, der verpflichtet auch einen 31-jährigen Usain Bolt für, weiß ich nicht,
als Puma, ne? Hat er jemals Fußball gespielt? Also, freizeitmäßig?
Bolt? Ja, sowieso. Oder meinst du jetzt Schürrle?
Nein.
Meinst du ja wirklich?
Beide.
Nein. Ja, ist ja alles Quatsch. Ich meine, die haben denselben Sponsor, die haben Puma als Sponsor. Da merkst du übrigens auch wieder so, die Instagramisierung der Fußballwelt ist natürlich auch da voll eingeschlagen. Ganz, also, um ehrlich zu sein, ich finde, mein Verein, der Borussia Dortmund ist, hat wirklich andere Sorgen und soll sich um andere Sachen kümmern als um so einen Scheiß. Das ist eine reine Marketingnummer, was ein Käse. Klar ist das lustig, das ist auch lustig, wenn Ian Thorpe gegen einen computergenerierten Hai schwimmt, aber für sowas hast du als Profiverein eigentlich keine Zeit und kannst auch ehrlicherweise nicht glaubwürdig deinen Spielern sagen, fahr du nicht mit dem goldenen Panamera durch die Gegend oder mach mal weniger auf Instagram, wenn du als Verein selber dich auf so einen Käse einlässt. Also da merkst du, wäre ich richtig sauer, wäre richtig emotional. Ja, und da sage ich ganz klar, hier auch mit dem, dass in so einer seriösen Sendung überhaupt so ein Quatsch besprochen wird, da von dir, Mike, da kenne ich ja schon, das sage ich dir ganz klar, aber Marcel, das sage ich dir ganz klar, wer bei so einem Scheiß hier mitmacht. Der hat den Fußball nie geliebt. So sieht es nämlich aus. Und das sage ich ganz klar. Janssen, mit der Nummer, was war 13, ne? 13? Hattest du die Nummer 13? Was war die Nummer 6? 9?
7.
7, sag ich ja. Janssen, Nummer 7. Ich will dich nicht mehr sehen. Ab, komm, Briefmarke auf den Arsch. Flugsteig A40. Sieh zu, dass du zurück ins Rheinland kommst. Also du kommst aus dem Rheinland, Junge, ne? Ja, da kann ich ja nichts sagen. Das ist ja wirklich. Oh Gott, ich scheiße, ich habe vorne im Rheinländer an Rheinländer nachgemacht. Kaum gesagt, ey. Ist ja immer peinlich, ne?
Aber sag mal, übrigens, also, apropos Flugsteig ja, A40, ja, ja. Du morgen ja Briefmarke auf den Arsch.
Briefmarke auf den Arsch. Die ab, komm, beiß näher, zieh zu. Hier, ab in den Dschungel, kannst du schön vorher noch die Kakerlaken lackieren. Hast hier noch zu tun. Hör auf hier zu erzählen, Zahnbater. Wollen wir nicht mehr hören. Lass den Profis reden. Raus.
Ich wollte noch eine
Mic Drop.
Ich wollte noch eine Frage, Mic Drop, also das ist das. Ich wollte kurz fragen, die nächsten drei Podcasts, ne? Bist du ja in Australien, bist du trotzdem bei MML dabei?
Ja, irgendwie kriege ich das schon hin. Ich habe packt das Mikro ja ein, weil ich ja auch mit dem dicken Polak ja auch podcasten muss. Ich komme ja vor lauter Podcasterei dazu gar nichts mehr, verstehst du?
Verstehe ich.
Ja, aber da geht die Leute auch gar nichts an, das sind hier interne Besprechungen.
Absolut. So, vielen Dank auf jeden Fall. Briefmarke. Ja.
Tschüss, Küsschen.
Und wer Micky Beisenherz morgen erleben muss und möchte A40, Flugsteig. Was machst du im Moment?
Ich bin hier weiter in Hamburg mit einer Beteiligungsgesellschaft zu den übergeordneten Themen Sport, Lifestyle, Gesundheit. Haben wir Investitionen getätigt, Gründungen vorangetrieben, Sanitätshäuser, Piloten im Food-Bereich, Ben Green, junges Hamburger Startup, Gym Junkie, die online halt Fashion-Sportmarke zum Glück gerade im guten Wachstum sind und lerne einfach jeden Tag viel, riskieren auch viel und versuche alles aufzusaugen in diesem, in Anführungsstrichen, auch unternehmerischen Bereich und die Projekte voranzutreiben. Mein hauptoperatives Augenmerk aktuell, also was mich jetzt am meisten beschäftigt, ist die Digitalisierung auch so ein bisschen, da kommen wir ja nicht von los und sind da gerade dabei, auch eine Plattform zu bauen, die sehr hoffentlich jetzt bald fertig wird, die wir dann Ende Januar launchen werden.
Beim Spobis.
Genau.
Und so ein bisschen ja höre ich Parallelen zu Philipp Lahm, der ja auch angefangen hat zu investieren, in Unternehmen zu investieren. Es war auf jeden Fall, wenn du mit allem, falls die Blase platzt und mit allem pleite gehen sollst, du wirst immer ein warmes Plätzchen hier bei Fußball MML haben. Der beste Lukas Vogelsang war heute Marcel Janssen. Schön, dass du da warst und vielen, vielen Dank.
Danke
euch eine gute Woche und dann nächste Woche wieder mit Lukas und mit Micky aus dem Dschungel. Da bin ich sehr gespannt, ob das klappt. Tschüss.